Weihnachten ist ein sehr beliebtes Fest und immer die Frage, wer oder was wird da gefeiert? Ich möchte über den sprechen, der sich hier selber vorstellt. Bei diesem Lichterfest, Johannes 8, Vers 12, sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ja, die Frage wäre, was gehört für Sie zu Weihnachten? Ich nehme an, so ein Lichterbaum, Geschenke, wenn es geht, eine Familienfeier, manchmal geht das ja auch nicht oder nicht mehr oder noch nicht. Musik in irgendeiner Weise, vielleicht selber gemacht oder gehört. Wenn es geht, Harmonie und nicht Streit. Und ja, vielleicht irgendwo auch ein Bezug zu Gott, in diesem Fall hier im Gottesdienst. Ja, ein Lichterfest, manche denken, es sei dieses christlich gefärbte Julfest der Germanen, Wintersonnenwende, die Tage werden wieder länger. Andere meinen, es sei das umgemünzte Chanukka-Fest der Juden, wo sie mit einem achtarmigen Leuchter die Tempeleinweihung wieder feiern und immer eine Kerze nach der anderen mehr anzünden. Ich persönlich feiere das Christfest als Fest der Lichtquelle, die immer bleibt. Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, er sagt aber auch etwas von Finsternis, damit wir nicht in der Finsternis bleiben. Draußen ist ja relativ dunkel, das heißt hier vor der Kirche nicht, aber sonst schon. Finsternis bedeutet Abwesenheit von Licht. Das ist eigentlich nur ein passiver Zustand. Man kann Finsternis nicht transportieren, sondern nur wenn man eine Lichtquelle ausschaltet, wird es finster. Die Bibel meint, ein Leben ohne Gott, ohne Jesus, sei wie ein Leben in der Finsternis. Das heißt, da sind Sehende und Nichtsehende gleichberechtigt. Sie haben beide keine Orientierung. Und einer kann den anderen führen, aber ob er weiß, wohin, ist eine andere Frage. Wir haben in dieser Finsternis unserer Welt seit der Aufklärung versucht, so ein Licht hinein zu transportieren. Das war die eigene Vernunft. Die Vernunft wurde auf den Thron gesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, wurde damals eine sehr hübsche Dame durch Paris getragen und als Göttin der Vernunft verehrt. Allerdings war sie von Beruf, soweit ich weiß, eine Hure. Also sehr hübsch, aber nicht so furchtbar solide. Vielleicht ein interessantes Bild für unsere Vernunft. Sehr intelligent, aber die Frage, was ist der Unterbau? Wo klopfen wir die Dinge fest und sagen, so ist es und das bewährt sich auch? Es gibt ja viele Stichworte. Eines davon heißt, wir leben in der sogenannten Postmoderne. Es heißt, eine Zeit, die keine verbindlichen Werte mehr kennt. Nach dem Motto, das ist meine Wahrheit, deine Wahrheit, unsere. Aber was wirklich zählt, wer weiß es? Ein Mann wie Hemingway, Sie kennen diesen Namen, sagte mal, ich gehe nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo. Also eigentlich völlig orientierungslos. Ein Mann wie Hemingway kann man vervollständigen mit dem zweiten Namen Einstein, den Sie sicher auch kennen. Er sagte, es gibt eine Perfektion der Mittel, aber eine Verwirrung der Ziele. Das heißt, die Mittel, die wir verwenden, werden immer perfekter. Wir wissen nur nicht mehr, wofür wir sie einsetzen. Also schon ganz interessant. Und die Frage, wer trifft bei uns denn Entscheidungen? Wer sagt, wo es lang geht? Ich hörte mal, Politiker regieren oft nach dem Ergebnis von Umfragen. Was die Mehrheit will, danach richten sie sich, denn sie wollen ja von der Mehrheit wieder an die Macht gebracht werden. Die Medien haben einen riesigen Einfluss. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, ruft man das Bundesverfassungsgericht an und die müssen dann das entscheiden, was Politiker nicht entscheiden wollten oder konnten. Und wenn auch das nicht mehr läuft, macht man vielleicht bei irgendeiner Schwierigkeit einen Untersuchungsausschuss und weiß dann auch nicht mehr viel mehr als vorher. Wir leben im Bereich der Finsternis, wo die Orientierung von Gott fehlt. Und das wird in unserer Gesellschaft ganz besonders in letzter Zeit deutlich, wenn Sie darüber nachdenken. Partnerschaft der Ehe, ist das eine verbindliche Lebensform oder kann man sie ergänzen mit jeder anderen Partnerschaft, die man auch möchte, wen auch immer man dann herausdeutet? Oder denken Sie an die verbrauchende Embryonenforschung, wo Stammzellen gezüchtet werden aus Embryonen. Was ich nie hörte, was eigentlich ein Embryo ist, eine befruchtete Eizelle, das heißt ein neues Leben. Das heißt, hier wird ein neues Leben weiter verplant, nicht mehr als Leben, sondern als Lieferant von Zellen. Ist das göttliches Licht oder menschliche Vernunft? Ich weiß, eine riesige Diskussion, aber interessant immer, was erwähnt wird und was nicht. Oder nehmen Sie an die ganze Entwicklung über BSE. Jeder fragt, was ist da los? Wer ist todesgefährdet? Ich nehme an, dass heute Abend hier einige unter uns todesgefährdet sind, weil sie Raucher sind. Jedes Jahr sterben in der Bundesrepublik 110.000 Menschen an Folge von Rauch. Ohne hysterische Verfolgung von irgendwelchen einzelnen Rauchern. Dass die disqualifiziert werden oder die ganze Familie unter Quarantäne gestellt würde. Ich übertreibe jetzt bewusst, um das zu überspitzen. Oder nehmen Sie die vielen Leute, die mit Handy im Auto fahren. Ich habe noch keine Statistik über die vielen Unfälle gelesen, die so entstanden sind. Das heißt, an der einen Stelle schießen wir ganz scharf, an der anderen Stelle sagen wir, mit diesem Risiko haben wir uns angefreundet, das gehört zum Leben dazu. Es gab mal eine Gruppe von Bürgern, Sie kennen sie, die Bürger von Schilda, die haben ein Rathaus gebaut und haben leider vergessen, da irgendwie Licht zu installieren. Es war sehr dunkel. Sie haben dann die Decke abgemacht, da wurde es hell, aber es regnete auch rein, sie mussten sie wieder zumachen. Dann haben sie Säcke vor die Tür gestellt und sie mit Sonnenlicht gefüllt, aber das Licht ließ sich nicht in das Haus transportieren, es blieb dunkel, weil man eben Licht ohne Lichtquelle nicht transportieren kann. Es geht nicht auf Vorrat zu speichern. Und schließlich haben sie Löcher in die Wand gemacht, das war dann das Rätsels Lösung. Jetzt kam endlich Licht von außen hinein. Frage, wie sieht es mit unserem Licht aus im Leben? Wenn Sie das Alte Testament mal lesen, fängt die Geschichte von Jesus unter anderem mit einem Stern an. Da gibt es in 4. Mose eine Stelle, 23, Vers 17, wo ein Mann sagt, ich sehe einen Stern aus Jakob aufsteigen, noch nicht in der Nähe, ganz von Weitem. Und ein Stern damals war nicht nur irgendein Himmelskörper, sondern eine berühmte Persönlichkeit, ein Doppelbild, Stern und Persönlichkeit, wie für uns ja auch das Wort Star heißt ja eigentlich auch eine Persönlichkeit. Ja, manche Leute sagen, das war dann diese Konjunktion von Jupiter, Saturn und Merkur, die sich im Sternbild der Fische traf und dann diesen Stern von Bethlehem herstellte, wenn es denn so gewesen sei. 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung oder 6 Jahre, je nachdem. Später wurde dann aber aus diesem Stern diese Persönlichkeit Jesus, der sagte, ich bin das Licht der Welt. Eine unwahrscheinliche Behauptung, wenn Sie dieses Wort einem anderen in den Mund legen würden, legen Sie es mal irgendeinem Aufklärer in den Mund oder einem neuen Philosophen oder einem Staatsmann, würde jeder sagen, es ist unwahrscheinlich arrogant und absolut unpassend. Jesus behauptete, ich bin das Licht der Welt, nicht nur das Licht von Israel, das Licht der Welt. Damals hat er das Licht in das Leben einzelner Menschen gebracht, später von vielen anderen auch, war zum Beispiel eine Dame, die wurde gerade beim Ehebruch erwischt, worauf damals die Todesstrafe stand, durch Steinigen. Er hat ihr vergeben und mehr oder minder das Leben gerettet, indem er die Ankläger sagte, steinigt sie doch und derjenige von euch darf den ersten Stein werfen, der selber ohne Fehler ist. Damit hatte er, wie man so schön sagt, sie ausgebremst, weil keiner ohne Fehler war. Hat keiner einen Stein geworfen, er hat der Frau das Leben gerettet und gleichzeitig etwas Licht in das Leben von einigen Frommen gebracht und ihnen gezeigt, dass sie auch nicht ohne Fehler sind. Dann hatte er einen Wirtschaftsbetrüger zu einem Wohltäter gemacht. Das heißt, einer, der vom Stamm Nimm war, hat seine Wurzeln gewechselt und wurde zum Stamm Gib hinübergeführt, dass er jetzt lernte zu spenden. Stellen Sie sich in unserer korrupten Wirtschaft vor, wo viele wirklich nur kassieren, wenn Leute plötzlich geben lernen und von daher eine ganz andere Relation, ein anderes Verhältnis zur Wahrheit gewinnen, auch zum Geld. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie noch vom Stamm Nimm sind oder vom Stamm Gib oder beides, je nachdem, auf welchem Fuß Sie stehen. Vielleicht liegt es ja in der Natur von jedem von uns. Wie sieht es aus? Jesus hat einen religiösen Fanatiker verwandelt und hat aus einem Mann, der selbst den Mord nicht scheute, aus religiösen Gründen, einen Vertreter der Liebe Gottes gemacht. Damals konnte man zu Jesus kommen und er hat Menschen einzeln verwandelt, teilweise auch geheilt. Wie ist das heute? Heute können Sie nicht sagen, ich gehe dort und dorthin, da ist Jesus zu finden. Aber Sie haben es eigentlich viel leichter. Jesus ist Ihnen genauso weit entfernt wie das nächste Wort in Ihrem Mund. Denn sobald Sie ein Gebet zu ihm sprechen, haben Sie Kontakt mit ihm. Und insofern wäre der Weg ja sehr kurz. Aber dazwischen liegen Welten. Denn Jesus sagte, wenn man ihm nachfolgt, wäre das so, wie wenn man ins Licht geht und aus der Finsternis kommt. Finsternis in der Bibel heißt ein Leben, wo ich selber der Maßstab bin, ein Leben meiner Ehre, meiner Größe, meiner Macht, meiner Maßstäbe und wo, ähnlich wie hier der Turmbau zu Babel in der Bibel, Frankfurt eine Stadt mit lauter Türmen ist, man nennt es ja scherzhaft Manhattan, von lauter Banken übrigens gebaut, jede noch ein paar Meter höher, Geld regiert die Welt. Finsternis bedeutet ein Leben eigener Ehre mit eigenen Maßstäben. Licht bedeutet ein Leben zur Ehre Gottes, nach seinen Maßstäben, in seiner Gegenwart und seiner Liebe. Licht, wenn Sie hier sitzen, ist es so ein bisschen dämmerig, schummerig. Wenn Sie zu einer Lichtquelle kommen, werden Sie merken, dass die Schatten schärfer werden. Und wenn Sie mehr und intensiver mit Gott leben, werden Sie in Ihrem Leben Dinge entdecken, auch als Schatten, die bisher Ihnen überhaupt nicht bewusst waren. Und dann merken Sie plötzlich, ich brauche Vergebung. Insofern, Leben im Licht bedeutet auch Vergebung beanspruchen. Aber zwischen Finsternis und Licht ist eine Trennung. Die einen lieben die Finsternis und die anderen das Licht. Als Student war ich in Heidelberg unter anderem. Und da haben wir ab und zu so Studentenabende gemacht, Vorträge gehalten, dann Tee getrunken, uns unterhalten. Und an einem Abend waren mehr Gäste gekommen, als wir dachten. Insofern mussten wir in diesem Studentenkeller noch ein paar Stühle aus dem Nachbarraum holen und dazustellen. Ich ging also in den Nachbarraum, machte die Tür auf, hatte das Licht an und dachte, nanu, der ganze Fußboden läuft weg. Erst war er dunkel, jetzt ist er hell. Was war passiert? Da waren lauter so schöne, große, schwarze Viecher, kennen Sie, Küchenschaben. Und als das Licht anging, pst, waren sie alle verschwunden. Sie mögen das Licht nicht. Um noch etwas weiter von Tieren zu reden. Ich war mal auf dem Feldberg im Taunus, ist ja auch im Moment sehr schön, so weiß überzuckert. Damals war es im Frühjahr und die Tage waren teilweise noch sehr frisch, aber teilweise auch schon etwas sonnig. Und da parkte ich oben auf dem Plateau, wo es noch einen Parkplatz gab, der jetzt verlegt ist, und wollte dann so rübergehen, die Böschung hoch auf den Feldberg. Aber dann merkte ich, die ganze Böschung war irgendwie so rosarot gefärbt, komisch. Und da guckte ich genauer hin, da waren Zehntausende von Marienkäfigen, die sich dort in der Sonne aufgewärmt haben. Wenn ich da hochgelaufen wäre, hätte ich Hunderte totgetreten. Ich bin also ganz, ganz außenrum gegangen. Weshalb ich das erwähne? Die einen hatten Angst vorm Licht, die liefen weg und die anderen suchen das Licht und die Wärme. Und wenn es um Jesus geht, ist es ganz genauso. Die einen sagen, das gefällt mir nicht, davon will ich nichts hören, sie sind einfach nicht mehr da. Die anderen sagen, das ist gut für mich, das ist eigentlich die Energie, die ich brauche, um mich aufzuwärmen und sie suchen die Nähe von diesem Licht. Ich möchte von ein paar Leuten, die ich persönlich kenne, hier aus der Gemeinde, vielleicht ist sogar jemand davon da, weiß ich nicht, etwas sagen, was ihre Gründe waren, die Fronten zu wechseln. Von diesem Bereich der selbstbestimmten Lebensfinsternis zu dem Bereich des Lichtes. Ich denke an ein Ehepaar, die alles hatten, eine schöne Familie, Eigenheim, guten Beruf und sagten, ist das jetzt alles? Jetzt müssen wir nur noch älter werden. Ist das der Sinn des Lebens? Sie waren so in der Mitte der 40er Jahre. Und haben dann Jesus gesucht und in dieser Sinnkrise ihn gefunden, wobei sie es insofern leichter hatten, weil ein Teenager-Familienmitglied Jesus schon kannte. Insofern sie einen kleinen Hinweis hatten auf ihn. Ich denke an jemand anders, der das Leben recht locker nahm, diesen Partner und jenen und Eigen gab es auch noch. Aber irgendwo merkte dann derjenige, dass ihm das Leben entglitt. Bisher dachte die Person immer, ich habe alles unter Kontrolle. Und jetzt stellte fest, ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ich werde gelebt von meinem eigenen Lebensstil. Und dann suchte sie einen Halt und entdeckte, dass Jesus da ist, der das Leben ganz neu aufräumen und befreien und durch Vergebung erneuern konnte, auch die eigene Partnerbeziehung. Ich denke an jemand, der eigentlich nur in die Kirche eintreten wollte, aus irgendeinem Grund. Aber dann merkte, es ist ja eigentlich besser, wenn ich einen Schritt weitergehe und zu Jesus, zu Gott hintrete und das dann auch getan hat. Ich denke an einen Teenager, der Angst vor der Hölle hatte und sagte, oh, Christus kann mich retten, dann will ich zu ihm gehören. Ich persönlich bin nicht aus Angst zum Glauben gekommen, sondern weil ich im Leben von jungen Christen spürte, die haben etwas, was mir fehlt. Ich weiß nicht, was es war, aber eine Gewissheit, die ich finden wollte, und so habe ich Jesus entdeckt. Was diesen Leuten allen gemeinsam wäre oder war, nachdem sie Jesus entdeckt haben, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie sagten, das ist eigentlich das, was ich bisher gesucht habe, obwohl sie vielleicht überhaupt nichts gesucht haben. Aber sie merkten, das ist das, was mich jetzt befriedigt und deshalb will ich damit weiterkommen. Ich nehme an, heute wird bei manchen von Ihnen zu Hause fotografiert, wenn endlich mal die Verwandtschaft wieder zusammen ist oder der Baum so schön geschmückt oder die Geschenke so toll. Ein Mensch, der geboren wird, ist wie eine Kamera. Eine Kamera ist innen ganz dunkel. Irgendwann geht einmal der Verschluss auf, es kommt Licht rein und dann kann sich in diesem Film ein Bild entwickeln. Von Geburt an ist Ihr Leben, auch meines, Gott gegenüber absolut verschlossen. Das heißt, göttliches Licht ist ein Fremdwort für Sie. Sie haben es nicht in Ihrem Herzen. Und je nachdem, ob Sie das möchten oder nicht, kann es sein, dass Sie irgendwann mal den Verschluss Ihres Lebens öffnen und sagen, ja, ich möchte etwas von diesem Licht aufnehmen. Ich möchte offen sein oder werden für Gott, für Jesus. Und dann kann sich ein Bild in Ihrem Leben entwickeln, das Gott dort entwickelt, nämlich das Bild seines Sohnes, dass Sie anfangen, Jesus ähnlich zu werden. Nicht, dass Jesus blaue Augen hatte, so wie Sie, oder braune, sondern dass er anfängt, seine Wesenszüge in ihr Leben zu legen. Meine Frau und ich feiern an Weihnachten nicht nur das Weihnachtsfest, wir haben an Weihnachten geheiratet vor vielen Jahren. Insofern können wir immer sagen, das zweitbeste Geschenk nach dem ewigen Leben durch Jesus sind wir uns gegenseitig. Und dieses Geschenk hat Auswirkungen für jeden weiteren Tag des Jahres oder der Jahrzehnte natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was in Deutschland alles geschenkt wurde. Soweit ich weiß, etwa 23 Milliarden Mark in diesem Jahr. In Amerika waren es pro Kopf etwa 1.800 D-Mark, was verschenkt wurde, umgerechnet auf die vielen. Wenn ich Jesus richtig kenne, dann weiß ich, dass er für mich das größte Weihnachtsgeschenk ist, weil ich, wenn ich ihn empfange, ewiges Leben empfange, eine ewige Verbindung mit Gott. Ich empfange Liebe, den Sinn meines Lebens, Führung, jede Menge Gebetserhörungen, großartige Zusagen in seinem Wort, die er im Alltag umsetzt. Und Sie kennen das schöne Weihnachtslied, Alle Jahre wieder. Das ist so ein Lied, das könnte man vielleicht dem Postboten singen. Alle Jahre wieder verbreitet er Weihnachtspost. Aber wenn es um Jesus geht, dann geht es nicht um alle Jahre wieder. Denn er sagte, ich bin bei euch alle Tage, jeden einzelnen Tag des Jahres. Der muss nicht einmal im Jahr vorbeikommen, er ist jeden Tag dort. Und wenn ich ihn kenne, dann habe ich jeden Tag Gemeinschaft mit ihm und freue mich darüber. Das heißt, eine verbindliche Partnerschaft, die rund um das ganze Jahr weitergeht. Ich habe vor einiger Zeit mal ein nettes Beispiel erzählt hier in der Gemeinde, dass ein japanischer Christ auf der Straße oder in der U-Bahn oder wo immer er saß, andere Leute ansprach, von denen er die Meinung hatte, dass sie vielleicht Christen wären, weil sie in ihren Augen so ein bestimmtes Funkeln hatten, so einen bestimmten strahlenden Glanz. In Japan gibt es weit weniger als 1% Christen, also da kann man lange suchen. Und er hätte sich in über 60 oder sogar 90 Fällen nie vertan. Ein Mann unserer Gemeinde sagte sehr nett, weißt du, das ist auch eine der vielen Geschichten, die zu Ehren unseres Herrn erfunden werden. Sagte ich, naja gut, ich kann es nur weitergeben, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber dieser Mann, der mich da mehr oder minder etwas kritisierte, hat die Erlaubnis zu predigen, obwohl er kein Pfarrer ist. Und so predigte er in einem Nachbarort. Und dann kam er ganz begeistert wieder und sagte, du, vielleicht ist das Beispiel doch nicht erfunden. Da saß so eine Frau, als ich anfing zu predigen, fing die an zu strahlen. Wahrscheinlich hat die das gar nicht gemerkt, wie sie strahlte. Du, wenn du nächsten Sonntag da auch mal predigst, guck mal, ob die wieder da ist. Sie war wieder da, hat wieder gestrahlt. Vielleicht ist die Geschichte ja doch nicht erfunden. Das heißt, dieses Licht Gottes im Herzen kann auch zu einem Licht in der Persönlichkeit, sogar bis hin zu den Augen werden. Ich nehme an, Sie kennen dieses bekannte Lied Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor, sogenannte Internationale. Ich habe mal überlegt, was könnte das für eine Sonne sein, zu der man sich da entwickelt? Die Sonne, die wir sehen, jeden Tag ist 8,5 Lichtminuten entfernt und die Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Stundenkilometer pro Sekunde. Also sie ist ziemlich weit weg. Bin ich unterwegs zu dieser Sonne oder zu einer anderen? Und was ist Freiheit? Ist Freiheit Bindungslosigkeit? Ist Freiheit Demokratie? Ist Freiheit die Bindung an irgendeinen bedeutenden Führer? Brüder zur Sonne, zur Freiheit. In dem Gesangbuch steht ein nettes Lied. Da heißt es, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christus, was mich singen machet, ist was im Himmel ist. Diese Sonne kenne ich, nicht, dass ich sie mit meinen Augen sehe, aber mit meiner inneren Einstellung. Und freue mich darüber, dass dieses Lichterfest Weihnachten jeden Tag durch das Jahr hindurch sein Licht weitergibt. Ein Lieblingsvers von mir ist Psalm 27, Vers 1, wo es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das wünsche ich Ihnen auch, solch ein Lichterfest, in dem das Licht jeden Tag des Jahres weiterleuchtet. Herr Jesus, hab Dank, dass du sagen konntest, dass du das Licht der Welt bist. Du weißt, wer von uns auf dieser Seite des Lichtes lebt, dich in seinem Leben kennt. Du weißt, wer fragend ist. Du weißt auch, wer vielleicht sich verschließt. Danke für deine werbende Liebe. Danke für deine nachgehende Treue und für den Weg, den du führst. Amen.